Ja, liebe Gemeinde, vielleicht haben Sie die Überschrift für die Predigt und diesen Gottesdienst irgendwo schon gelesen. Vom unerschöpflichen Durstlöscher. Nachdem wir die Lesung gehört haben, die auch der Predigttext ist, kommt vielleicht eine Ahnung, um was es da gehen könnte. Aber weil diese Geschichte auch so viele Facetten hat, möchte ich das jetzt einfach nochmals vorlesen. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4, 5 bis 14. Jesus kam zu einer Ortschaft in Samaria, die Sychar heißt. Sie liegt nahe bei den Ländereien, die Jakob seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich auch der Jakobsbrunnen. Weil Jesus von der Wanderung ermüdet war, setzte er sich auf den Brunnenrand. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Frau herbei, die aus Samaria stammte. Sie wollte Wasser aus dem Brunnen holen, und Jesus sagte zu ihr: Gib mir Wasser zu trinken. Die Schüler von Jesus waren in die Ortschaft gegangen, um dort etwas zu essen zu kaufen. Auf seine Bitte hin erwiderte die samaritanische Frau: Wie kommt es, dass du als Jude mich um etwas zu trinken bittest? Schließlich bin ich eine samaritanische Frau. Der Grund dafür war die Tatsache, dass die Juden nichts mit den Leuten von Samaria zu tun haben wollten. Da sagte Jesus zu ihr: Wenn du wüsstest, was Gott dir schenken will und wer der ist, der dich um Wasser bittet, dann würdest du ganz anders antworten. Du würdest ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau sagte: Herr, du hast ja gar kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist sehr tief. Von wo kannst du das lebendige Wasser herholen? Du bist doch wohl nichts Besseres als unser Vorvater Jakob. Ihm verdanken wir diesen Brunnen und er selbst hat daraus Wasser geschöpft für sich und seine Familie und alle seine Tiere. Jesus antwortete ihr: Jeder, der dieses Wasser trinkt, bekommt wieder Durst. Wer aber das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird bis in die Ewigkeit hinein nie mehr von Durst gequält werden. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die immer weiter sprudelt bis in das unbegrenzte ewige Leben hinein. Viele von uns kennen diese Geschichte und wissen, dass die eigentlich noch weitergeht. Aber weil da so viel drinsteckt, war jetzt nur bis dahin mal der Text vorgegeben und wollen uns nur damit befassen. Die Begegnung der Frau mit Jesus stellt uns vor manche Fragen. Eine davon ist die nach der Sehnsucht, die mich zutiefst in meinem Leben beschäftigt oder bewegt. Kann ich sagen, dass mein Herz grundsätzlich von einem wohltuenden Frieden erfüllt ist, den man mir abspüren kann? Vielleicht müssen das andere eher sagen als ich selber. Aber trotzdem, diese Frage stellt sich. Lebe ich in einer Verbundenheit mit den Menschen um mich herum, die positiv erlebt wird und zu einer guten Atmosphäre beiträgt? Habe ich meinen Platz unter den Menschen im Alltag und auch am Sonntag gefunden? Lebe ich in einer guten, erfüllenden Gottesbeziehung? Ist diese Sehnsucht spürbar und wach in meinem Leben? Die Frau, von der in unserer Szene die Rede ist, konnte diese Fragen nicht positiv beantworten. Nein, sie war eine beiseite geschobene Außenseiterin. Sie musste sehen, wie sie mit der gnadenlosen Ablehnung, die sie überall bedrängte, leben konnte. Mühsam musste sie sich von Tag zu Tag schleppen und war sie schon froh, wenn sie einigermaßen durchkam im Alltag. Ihr Leben war allerdings nicht ohne Religion. Sie kannte die wesentlichen Gepflogenheiten und die heiligen Orte, der samaritischen Religion. Auch der Brunnen, von dem sie ständig Wasser holen musste, war bedeutsam und hatte mit der Geschichte Gottes zu tun. Jakob, einer der Erzväter des Volkes Gottes, hatte einst dieses Stück Land gekauft, als er sich in dieser Gegend angesiedelt hat. Sie liegt im nördlichen Teil des heutigen Westjordanlandes, zwischen Galiläa und Judäa. Direkt davor, bevor er dieses Land gekauft hatte, hatte er sich mit seinem Bruder Esau nach so vielen Jahren versöhnt gehabt. Und eine gute Zukunft lag damit vor ihm, und so konnte er damals mit unglaublicher Mühe diesen ertragreichen Brunnen graben und bauen und sich hier ansiedeln. Und auf diesem Grundstück wurden später auch die Gebeine seines Lieblingssohnes Josef nach der Rückkehr des ganzen Volkes aus Ägypten begraben, war also einiges später. Es war also ein wirklich bedeutsamer und auch verheißungsvoller Ort in der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Das wusste sie. Sie hatte auch eine Ahnung davon, was dann später daraus wurde. Vom Königshaus David hatten sich einst die 10 nördlichen Stämme abgespalten und das Nordreich gebildet, als damals das eine Königreich Israel auseinanderfiel in Norden und Süden. Statt des Tempels in Jerusalem errichteten sie eine eigene Opferstätte auf dem Berg Gerizim statt auf dem Berg Zion. Und die synkretistische Religionspolitik, bei der verschiedene Religionen vermischt wurden, führte schließlich nach der Eroberung durch die Assyrer 722 vor Christus auch zu einer Mischbevölkerung. Von den ganz verschiedenen Völkern der Umgebung sind die alle durcheinander gemischt worden und war eben nicht mehr das, was vorher klar war, dass die Juden für sich das Volk Gottes bilden und eine ganz eigene Berufung haben. Und das war Grund für die Juden, diese abtrünnigen Samaritaner zu verachten und zu meiden. Man ging in der Regel gar nicht über dieses Gebiet, wenn man zum Beispiel von Galiläa nach Jerusalem wollte. Da hat man den viel größeren Umweg über das Jordantal gemacht, als den kürzeren Weg über Samarien. Aber Jesus war jetzt an dieser Stelle. Noch etwas zu der Frau. Sie war, wie selbstverständlich war in ihr auch, die Sehnsucht nach dem kommenden Messias, dem wahren Erlöser, vorhanden. Sie wusste, dass die Geschichte auf dieses Ereignis, das Kommen des sehnlichst Erwarteten, zulaufen würde. Eines Tages würde das wahr werden. Und das war eigentlich atemberaubend, was dann mit dem Kommen des Messias geschehen würde. Endlich würden all die Bedrängnisse, Ängste, Ungerechtigkeiten weggewischt werden. Endlich würde überall Frieden einziehen, wahrer Shalom. Diese Sehnsucht ist ja auch bei uns vorhanden, wenn wir in diese Welt schauen heute. Und dann hat sich wie aus heiterem Himmel völlig unerwartet ihr Leben völlig verändert. Es war nicht so spektakulär wie zum Beispiel bei Saulus, den es direkt vom Pferd gehauen hat und der für ein paar Tage blind war, als ihm Jesus, der Auferstandene, begegnete. Nein, eigentlich ganz harmlos hat es da angefangen bei ihr. Wie gewohnt ging sie zur Mittagszeit in dieser brutalen Hitze zum Jakobsbrunnen, der vielleicht so 800 Meter von der Ortschaft entfernt lag. Da würde sie ungestört Wasser schöpfen können, müsste sich keine abfälligen Bemerkungen anhören. Die anderen Frauen besorgen diese Geschäfte ja am frühen Morgen, wenn es eben noch kühl ist. Aber sie musste das auf sich nehmen, in der Mittagshitze dahin zu gehen, damit sie ihre Ruhe hatte. Sie ist also zum Brunnen unterwegs. Was ist da heute los? Zu dieser Zeit? Ist das eine Fata Morgana oder sitzt da wirklich ein Mann am Brunnen? Dazu ist er auch noch ein Jude hier im verhassten Samarien. Was würde da jetzt blühen? Der sieht ziemlich fertig aus. Kein Wunder, wenn er zu dieser Zeit wohl schon länger unterwegs ist und die Hitze ihre Spuren hinterlässt. Und dann spricht er sie auch noch an, dieser Jude. Gib mir Wasser zu trinken. Das kann doch nicht sein, denkt sie. Bin ich nicht unrein für dich? Habe ich dieses Gefäß nicht beschmutzt? Ihre Fragen waren vollkommen berechtigt, wie wir ja schon gehört haben. Die Juden wollten doch nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Dann aber kam die nächste Überraschung mit den Worten, die aus dem Mund Jesu kamen. In unserem Text heißt es, da sagte Jesus zu ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir schenken will und wer der ist, der dich um Wasser bittet, dann würdest du ganz anders antworten. Du würdest ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Und die Frau sagte, Herr, du hast ja gar kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist sehr tief. Von wo kannst du das lebendige Wasser herholen? Du bist doch wohl nichts Besseres als unser Vorvater Jakob. Ihm verdanken wir diesen Brunnen und er selbst hat daraus Wasser geschöpft für sich und seine Familie und all seine Tiere. Seltsam. Jetzt geht es Jesus plötzlich gar nicht mehr darum, selber was zu trinken zu bekommen. Es war schon erstaunlich, dass er die Frau um Wasser gebeten hatte. Aber jetzt dreht sich was. Plötzlich legt er ihr nahe, ihn um die Gabe lebendigen Wassers zu bitten. Unter lebendigem Wasser hat man das fließende Wasser am Grund des tiefen Brunnens eigentlich verstanden. Für sie ist das eine abwegige Vorstellung. Wie soll denn das zugehen? Womit will er denn das aus der Tiefe des Brunnens raufholen? Aber was hatte er noch gesagt? Wenn du wüsstest, was Gott dir schenken will und wer der ist, der dich um Wasser bittet, was bildet dieser Mann sich eigentlich ein? Du bist doch wohl nichts Besseres als unser Vorvater Jakob, kommt ihr über die Lippen. Doch Jesus führt das Gespräch gezielt weiter. Seine Antwort? Jeder, der dieses Wasser trinkt, bekommt wieder Durst. Wer aber das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird bis in die Ewigkeit hinein nie mehr von Durst gequält werden. Wie bitte? Dieser Mann sagt, dass er selber Wasser hat? Wozu brauchst du mich, wenn du einen Vorrat an lebendigem Wasser hast? Könnte die Antwort der Frau lauten. So spricht sie übrigens bei dieser Szene in der Chosen-Serie, in der das Leben Jesu so anschaulich verfilmt wird. Aber halt, da war ja noch was. Wer aber das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird bis in die Ewigkeit hinein nie mehr von Durst gequält werden. Künftig keinen Durst mehr bei diesem Spezialwasser? Worauf will er hinaus mit diesem Marketingtrick? Es kommt ja noch dicker. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die immer weiter sprudelt bis in das unbegrenzte ewige Leben hinein. An dieser Stelle hört unser Predigttext auf, obwohl die Geschichte mit der Frau ja noch weitergeht, mit erstaunlichen positiven Folgen, die wir jetzt nicht weiter betrachten wollen. Aber unser Text sagt an dieser Stelle etwas aus, das wir uns noch näher anschauen müssen. Dieses von Jesus gegebene Wasser wird in ihr zu einer Quelle werden, aus der ewiges Leben sprudelt, heißt es bei Chosen. Bei Roland Werner wird es so übersetzt, die immer weiter sprudelt bis in das unbegrenzte ewige Leben hinein. Das Gespräch, der Dialog in der Verfilmung geht so weiter. Jesus sagt, ich bin hier, um diese Grenzen zu durchbrechen. Es ist unwichtig, woher du kommst oder was du getan hast. Ich habe mich der Öffentlichkeit noch nicht als Messias offenbart, aber du bist die Erste. Es wäre schön, wenn du mir glauben würdest. Und die Frau: Du hast dir die Falsche ausgesucht. Und Jesus: Ich bin nach Samaria gekommen, nur um dich zu finden. Glaubst du, es ist Zufall, dass ich hier bin, mitten am Tag? Die Frau: Ich werde von den anderen abgelehnt. Und Jesus: Ich weiß, aber nicht vom Messias. Was ist hier passiert, wenn wir es in einem größeren Zusammenhang betrachten? Es ist der Beginn einer Grenzüberschreitung von Jesus, die das Heil Gottes in alle Himmelsrichtungen und damit zu allen Völkern bringen wird, wie wir ja im Wochenspruch gehört haben. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Die Initiative dazu geht von Jesus aus. Und er beginnt mit einer Person, die man sich menschlich gesehen ganz sicher nicht aussuchen würde, für dieses Heil der ganzen Welt. Mit dieser unglücklichen, äußerst bedürftigen und von ihrer Umgebung abgelehnten Frau. Sie ist dazu noch eine, die eben aus religiösen Gründen eigentlich abzulehnen ist. Aber mit ihr schreibt Jesus Geschichte. Und an diesem Beispiel kann man sehen, dass aus Letzten, solchen, die Letzte sind, im Reich Gottes Erste werden können. Und worum geht es da? Es geht tatsächlich um den erwähnten unerschöpflichen Durstlöscher. Es ist kein bloßer Marketingtrick, kein falsches Versprechen, das etwas vorgaukelt, das dann doch nicht so eintrifft, wenn man sich darauf einlässt. Und dieses lebendige Wasser wird in dem, der es von Jesus erbittet und dann auch erhält, zur Quelle mit dieser Dimension der Ewigkeit. An anderer Stelle in Johannes 7, Vers 37, rief etwas später Jesus im Tempelbereich in Jerusalem den Menschen zu: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und so ruft er auch heute uns zu: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und all das, was er dazu noch verheißen hat. Das ist das Geheimnis, das der Apostel Paulus im Kolosser 1, Vers 27 den Gläubigen gegenüber so ausdrückt: Christus, also der Messias, in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Und den Korinthern wiederum schrieb er, 1. Korinther 6, Vers 19: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt? Der Heilige Geist in uns, der wie eine Quelle Lebensförderndes bewirkt, das dann von uns ausgeht. Und dieses lebendige Wasser, das zur Quelle wird, gibt es ganz umsonst, gratis. In Offenbarung 21, Vers 6, wo es um den neuen Himmel und die neue Erde geht, sagt Jesus vom Thron aus: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Lasst eure Geldbeutel zu Hause. Sehen wir, welch atemberaubendes Angebot von Jesus ausgesprochen wird? Hören wir in dieser Geschichte seine Stimme, die uns persönlich meint, jetzt? Es ist ein Geheimnis, wie Jesus Menschen mit dieser wunderbaren Botschaft erreicht. Aber wer es hört, wessen Herz dafür aufgeht, so wie damals bei dieser Außenseiterin, der Frau am Brunnen, für den oder die beginnt dieser neue Weg. Der führt ins ewige Leben, er verwandelt bereits das jetzige Leben. Er führt zur Erfüllung aller wesentlichen menschlichen Bedürfnisse, ganz gewiss. Und was ist da zu tun? Wie soll das wirklich geschehen? Braucht es dafür eine bestimmte Qualifikation? Nein, es ist so einfach. Jesus bitten und dann von diesem lebendigen Wasser trinken. In einem Brief habe ich diese Woche folgende Worte lesen können. Alles, was deine Not lindert, liegt bereit, samt Kronen in Hülle und Fülle. Wir brauchen nur im Glauben zu nehmen. Amen.